Willkommen zurück zur siebten Nacht, die Träume des Josef. Die Weihnachtsgeschichte erzählt von Nazareth und Bethlehem, von Hirten und Engeln, von Maria, Josef und dem Kind. Dabei liegt alles Interesse natürlicherweise bei der jungen Frau und ihrem kleinen Sohn, während von Josef, ihrem Mann, nur am Rande die Rede ist. Aber ich meine immer mehr, wenn ich den alten Bericht lese, wir seien hinter seine Gestalt, die die Evangelisten schildern, noch gar nicht recht gekommen. Ich meine jetzt nicht die umstrittene Frage, ob er der leibliche Vater des Kindes sei oder nicht. Diese Frage haben die Christen zu allen Zeiten verschieden beantwortet. Es liegt auch heute in der Freiheit jedes Einzelnen, ob er sich an dieser sensiblen Stelle so oder so entscheidet. Mir geht es um etwas anderes. In der Bibel lesen wir immer wieder, Gott erschien diesem oder jenem Menschen im Traum oder diese und jene hörte im Traum ein Wort von Gott oder ihm erschien ein Engel im Traum oder sie empfing Weisung im Traum. So sagt die Bibel auch, Gott redet einmal auf diese Weise, einmal auf eine andere. Nur beachtet man es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf den Menschen fällt, öffnet Gott ihm das Ohr. Ein Zitat aus dem Buch Hiob, Kapitel 33, Vers 14 und 15. Es ist seltsam, wir klugen modernen Menschen wissen so viel von den Träumen, aber dass Gott uns in einem Traum eine Weisung geben könnte, das vermögen wir uns nur schwer vorzustellen. Wenn ich die Geschichte von Josef lese, fällt mir auf, dass dieser Mensch in einem gerade für Männer ungewöhnlichen Maß auf seine Träume geachtet hat. Josef wollte, erzählt die Bibel, eine junge Frau heiraten. Da stellte sich noch vor der Hochzeit heraus, dass sie schwanger war. Das war unbegreiflich. Es war nicht nur peinlich, es lag darin für ihn so etwas wie eine Lüge, ein Verrat. Eine junge Braut ist für den Mann Inbegriff alles Lebendigen, alles Liebens und Schützenswerten, alles Schönen und Heiligen. Ihr Bild ist verletzlich. Es ist zerstörbar. Und wenn es zerstört ist, geht im Mann mehr zugrunde als nur die Liebe zu dieser jungen Frau. Nun erzählt die Weihnachtsgeschichte es so. Josef hatte vor, Maria heimlich zu verlassen. Während er aber so dachte, schau, da erschien ihm ein Engel Gottes im Traum. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, als deine Frau zu dir zu nehmen, denn ihr Kind ist aus heiligem Geist. Du sollst es Jesus nennen, Helfer, denn es wird ein Helfer seines Volkes sein. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihn der Engel gebeten hatte und nahm sie als seine Frau zu sich. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 1, die Verse 19 folgende. Darin verbirgt sich eine innere Geschichte, die davon redet, wie wir mit den Erfahrungen unserer Seele umgehen können. Die Erzählung meint, im Traum fielen die Entscheidungen, dort fänden wir die Gründe und Zusammenhänge unseres Lebens und es liege alles daran, dass Stimmen und Bilder, die dort erscheinen, nicht überspielt oder vergessen werden. Josef gerät uns leicht zu einem senilen Trottel, aber das Evangelium redet von einem wachen Menschen, der seinen Weg sieht, ihn geht, der sich durch seine Träume bestimmen lässt, zu bleiben, auszuharren und anzunehmen, was auf so fremde Weise zu ihm kommt. Es redet von seiner Standfestigkeit, seiner Treue, seiner Hingabefähigkeit. Es redet von ihm als von einem Menschen, dessen Wachheit eine Innenseite hat. Von ihm wird erzählt, er habe viermal einen Traum gehabt, viermal habe er durch einen Engel eine Weisung erhalten, die seinen Weg und sein Handeln betraf und, das ist das Wichtigste, viermal habe er sich von seinem Traum bestimmen lassen. Und wir fragen uns, wer denn überhaupt in diesem Maß bereit und fähig sein, sich durch Träume führen zu lassen? Welche Wachheit gehört dazu? Welche Aufmerksamkeit? Welche Fähigkeit, die eigene Meinung und den eigenen Willen hintanzustellen. Wenn wir von Männern reden, welcher Mann ist fähig, innere Erfahrungen so ernst zu nehmen, dass er nach ihnen handelt? Dass er auch nach ihnen handelt, wenn die Weisung aus den Unbewussten und dem Übernatürlichen gegen die eigene Einsicht und das eigene Urteil geht? Ist das sein Kind? Offenbar nicht. Und doch bleibt er. Um dieses Kindes willen nimmt er das Schicksal des Flüchtlings auf sich, des Gehetzten, des Bedrohten, der mit allem rechnen muss. Als das Kind in Bethlehem geboren ist, wörtlich, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes hat die Absicht, es zu töten. Matthäus Evangelium Kapitel 2. Und Josef stand noch in der Nacht auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und wich nach Ägypten aus. Dort blieb er bis nach dem Tod des Herodes, also rund 3 Jahre. Genügte es nicht, dass er die Reise nach Bethlehem hatte unternehmen müssen? Genügte es nicht, dass seine Werkstatt in Nazareth monatelang leer stand? Nun auch noch, und zwar für Jahre, nach Ägypten. Und wieder ist da diese erstaunliche Hörbereitschaft. Er steht auf und geht. Und alles um dieses merkwürdigen, fremden Kindes willen. Die Geschichte des Mannes Josef geht weiter. Als Herodes gestorben war, erschien der Engel dem Josef in Ägypten zum 3. Mal im Traum. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und kehre ins Land Israel zurück. Die dem Kind nach dem Leben trachteten, sie sind gestorben. Matthäus 2, 20. Und er stand auf, nahm das Kind und seine Mutter und kam ins Land Israel. Die Angst begleitete ihn auch auf dem Heimweg und der Zweifel, ob er dies alles nicht vielleicht sich selbst vorsage. Als er hörte, dass nun der Sohn des Herodes in Judäa König war, fürchtete er sich, nach Bethlehem zurückzukehren. Da kam im Traum ein Wort von Gott zu ihm, er solle nach Galiläa gehen. Und so endlich kehrte er nach Nazareth zurück. Matthäus 2, 22. 4 Träume, Wegweisungen, Impulse. Fürchte dich nicht, sagt der Engel. Steh auf, sagt er. Und noch einmal steh auf und ein 4. Mal geh. Träume sind eine vergessene Sprache Gottes unter uns. Träume rufen uns zur Umkehr, zum Umdenken, zum Umbruch, zu einer bestimmten Tat, zu einem Wort, das wir sprechen sollen. Im Traum kommen Signale aus der Tiefe des Menschen nach oben ins Bewusstsein. Und manchmal kommen die Zeichen, Bilder und Signale von Gott. Ich muss also auf meine Träume achten, damit ich nicht überhöre, was Gott mir sagen will. Träume sind Botschaften in der Sprache der Seele. Ich selbst habe eine solche Fülle von Träumen erlebt, die mich gewiesen oder getröstet oder gewarnt haben, dass ich die Berichte der Bibel nicht merkwürdig finde, in denen es heißt, und Gott sprach zu Abraham oder Gott sprach zu Josef im Traum. Wenn wir besser auf unsere Träume achteten, wären unsere Seelen weniger krank und weniger niedergedrückt. Wir würden die Augen schließen und vielleicht würden wir Dinge träumen, die uns von einer ganz anderen, verborgenen Wirklichkeit erzählen. Selig sind die Träumenden, denn sie wissen, dass einige ihrer Träume Wirklichkeit werden. Ein Traum, in dem nicht unsere eigene Seele, sondern Gott zu uns spricht, kann an jeden von uns ergehen. Da wissen wir plötzlich, jetzt muss ich zuhören. Da will mir jemand etwas sagen, das wichtig ist. Und dann machen wir eine Erfahrung, sind von einer Ahnung umgetrieben, entdecken dabei, dass wir nun unsere Zeit nicht mehr damit verbringen können, zu sitzen und den Abend abzuwarten, sondern etwas tun müssen. Steh auf, hören wir. Da ist ein Weg für dich. Da ist etwas, das ist dir anvertraut. Nimm es in Acht. Und dann steht einer auf und tut in seiner Freizeit irgendetwas für andere Menschen, begleitet Sterbende, besucht Häftlinge, widerspricht dem, was in seiner Stadt oder seinem Land geschieht und tut irgendetwas Unpolitisches oder etwas politisch, um der Menschen willen, um des Kindes in den Menschen willen, das leben soll und nicht zugrunde gehen. Wenn er aufgestanden ist und seinen Auftrag erfüllt, dann geschehen, was Martin Luther King erzählt. Ich konnte nicht schlafen. Es war mir, als bräche alle Angst und Not der letzten Wochen auf einmal über mich herein. Ich war am Ende meiner Kraft. Ich saß am Küchentisch und grübelte darüber nach, wie ich von der Bildfläche verschwinden könnte, ohne als Feigling zu erscheinen. In diesem Zustand äußerster Erschöpfung und völliger Mutlosigkeit legte ich Gott meine Not hin. Den Kopf in den Händen betete ich laut. Die Worte in dieser mitternächtlichen Stunde sind mir noch in lebendiger Erinnerung. Herr, ich glaube, dass ich für eine gerechte Sache kämpfe. Aber ich habe jetzt Angst. Ich kann nicht mehr weiter. Ich habe einen Punkt erreicht, wo ich es allein nicht mehr schaffe. In diesem Augenblick erlebte ich die Gegenwart Gottes wie nie zuvor. Mir war, als hörte ich eine innere Stimme, die mir Mut zusprach. Steh auf für die Gerechtigkeit. Steh auf für die Wahrheit. Und Gott wird immer an deiner Seite sein. Fast augenblicklich waren meine Ängste dahin, meine Unsicherheit verschwand, ich war bereit, allem ins Auge zu sehen. Die Furcht klopfte an die Tür, der Glaube antwortete, niemand trat ein. Soweit das Selbstzeugnis von Martin Luther King. Es entsteht eine Gelassenheit und Ruhe, die ohne den Traum von der gerechten Sache nie entstünde. Solche Gelassenheit ist ja alles andere als Gleichgültigkeit. Sie besteht darin, dass da einer sich selbst nicht mehr ganz so wichtig findet, dass er nicht mehr selbst der Mittelpunkt seines Lebens ist, sondern etwas anderes, dass er nicht mehr nur er selber ist, dass da vielmehr etwas Neues in ihm entsteht, wie ein Kind, wie ein neuer Mensch, der Christus in ihm. Ob Josef wirklich ein alter Mann war, wie die Legende und die christliche Kunst meinen, steht dahin. Josef in der Gestalt eines alten Menschen meint dies, dass der Mensch selbst abnimmt, damit das Kind Raum findet in der Welt. Wozu wird man alt? Fragt sich mancher und kann nichts Nützliches darin sehen, dass seine Kräfte abnehmen. Aber diese Veränderung hat eine Botschaft in sich. Du wirst noch gebraucht. Du hast noch etwas zu tun. Vielleicht nicht einmal für andere Menschen, wohl aber für den neuen Menschen in dir selber. Und wenn dir das nicht sagen will, dann fang damit an, dass du auf deine Träume achtest und den Boten, die dir dabei begegnen, vertraust. In den Träumen kommt unter Umständen ein Strom von Kräften entgegen, seelischen Kräften oder kosmischen, wie immer wir sie bezeichnen wollen. Denn Träume sind keineswegs Schäume, sie sind ein Ort, an dem Kräfte spielen, kämpfen, sich ausdrücken, auftauchen und weggehen. Wie Gedanken nicht aus Luft bestehen, sondern Energien sind, so sind es noch viel mehr die Träume. Wer das einmal ernst genommen hat, für den ist die Vorstellung von Wesen und Mächten außerhalb und oberhalb des Menschen im Grunde einfach und selbstverständlich. Ich habe einige der wichtigsten Einsichten in meinem Buch »Leben aus Träumen« empfangen und nicht nur das, was der Kopf bei Tage dachte. Und da erleben wir, wie in uns eine neue Achtsamkeit entsteht, eine Art anhaltender Geistesgegenwart, durch die wir unabhängig werden von den Meinungen um uns her und durch die wir nicht besser verstehen, wer wir selbst sind, sondern auch, was durch uns geschehen soll. Denn im Traum berühren sich unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Der nächtliche Traum hängt zusammen mit dem, was wir bei Tage träumen. Träume haben ihre eigene Kraft. Nichts verwandelt unsere Wirklichkeit so nachhaltig, wie Träume es tun. Alle großen geschichtlichen Umbrüche sind zuerst geträumt worden, ehe sie sich durchsetzten. Denn da gab es den Nachttraum und es gibt den Tagtraum, den wir die Utopie nennen. Der Traum, den wir schlafend träumen, erzählt von der Vergangenheit, von der Kindheit eines Menschen oder von jener Urzeit, aus der auch der heutige Mensch noch lebt. Vergessenes kommt zum Vorschein, Verdrängtes schafft sich Raum, Verschüttetes wird frei und die Traumbilder reden und malen, bewirken Veränderungen, warnen, geben Hoffnung. Der Tagtraum andererseits die Utopie bereitet die Zukunft vor, deutet die Zukunft, malt Bilder einer künftigen neuen Ordnung, einer künftigen Welt und eines künftigen Menschen. Ein solcher Tagtraum erfasst oft eine ganze Generation, eine ganze Epoche. Er deutet, ohne schon den Weg zu wissen, ein fernes Ziel. Ungenaue Bilder, aus Ahnung und Hoffnung hervorgehend, werden in Millionen Menschen gleichzeitig wach. Irgendetwas liegt in der Luft. Irgendetwas will neu gesehen und verstanden werden. Und von dem, das sich da andeutet, hängt das Leben ab. So wurde unter den schwarzen Bürgern Amerikas der Traum von der Gleichberechtigung den Weißen gegenüber generationenlang geträumt, bis er plötzlich als politische Macht in Erscheinung trat und die Szene grundlegend veränderte. So wurde der Gedanke von den Freiheitsrechten der Menschen gegenüber ihren Herrschern jahrhundertelang von Aufrührern und von Dichtern geträumt, ehe er sich in Revolutionen und neuen Formen staatlichen Lebens durchsetzte. Alles, was die Arbeiterbewegung im Lauf von mehr als 100 Jahren erreichte, etwa dass der Mensch auch ein Mensch bleibe an seinem Arbeitsplatz und dass er ein Recht auf ein Leben habe, das nicht nur aus Sklaverei besteht, begann in den Träumen von Literaten und von betroffenen, leidenden Menschen. Heute sind wir Zeugen eines neuen Tagtraumes, des Traumes vom Frieden auf dieser Erde. Den träumten noch vor 20 Jahren einige wenige Außenseiter. Heute träumen ihn Millionen und Abermillionen, während das politische Geschäft rund um die Erde weitergeht, als gäbe es diesen Traum des Friedens nicht. Wie jeder elementare Traum von Völkern drängt er unwiderstehlich in die Wirklichkeit ein. Er schafft zunächst keine andere politische Szenerie, er schafft zunächst Symbole, etwa das Bild einer Menschenkette quer durch das Land, und aus Symbolen heraus verändert sich das Land selber. Philip Potter, der frühere Generalsekretär des Weltkirchenrats, sagte einmal: Ich glaube, es wird Veränderungen geben, und zwar aus dem sehr einfachen Grund, dass es immer mehr Menschen auf der Welt gibt, die nicht mehr akzeptieren, was ist. Es ist eine geschichtliche Erfahrung, die unsere politisch Verantwortlichen eigentlich wecken müsste. Wer von Utopien verächtlich spricht, läuft an der Zukunft vorbei. Das mit dem Frieden, sagen viele, ist eine Utopie. Indem sie das sagen, verbauen sie sich und anderen den Weg in die Zukunft. Sie tun so, als bestünde der Weg in die Zukunft darin, dass man die Vergangenheit festhält. Und unversehens werden die Träumer zu den Realisten der Zukunft und die Realisten zu den Träumern der Vergangenheit. Das ist eine Utopie, das ist eine Träumerei, sagt mancher und wundert sich, dass ihm nie etwas Neues einfällt, etwas, das Zukunft hat. Das sind alles Emotionen, sagt man. Man muss das nüchtern sehen. Und die Nüchternheit, die an der Vergangenheit festgemacht ist, bleibt stehen, während etwa eine ganze Generation junger Menschen längst in ihre Zukunft unterwegs ist und ihr Traum sich längst in eine weltweit wirksame politische Kraft verwandelt. Hören wir der Bibel zu, dann stellen wir fest, sowohl der nächtliche Traum des Schlafenden als auch der Tagtraum des wachen Menschen sind Mittel in der Hand Gottes. Gott öffnet dem Menschen in der Nacht das Ohr oder am Tage das Auge. Das bedeutet nicht etwa, dass der Träumer im Schlaf lebt oder im Schlaf glaubt, sondern das Gegenteil, dass er durch seinen Traum wach wird. Er träumt von einem Weg, und wenn er aufwacht, geht er in wacher als zuvor. Er träumt einen Weg, denn Gott setzt uns nicht mit einem Sprung in eine neue künftige Welt. Er zeigt einen Weg auf dieser Erde, dessen Ziel in der Zukunft liegt. Denn das sinnvolle Leben ist in der Sprache der Bibel ein Leben, das Verheißung hat. Die Verheißung aber kommt aus einer sehr fernen Vergangenheit und deutet über den heutigen Tag hinaus in die Zukunft. Im Traum der Träumer vollzieht sich die Verwandlung der Dinge. Es gibt die alte Sage von jenem unglücklichen König, dem sich alles, was er anfasste, in totes Gold verwandelte. Dem Träumenden verwandelt sich umgekehrt, was er anfasst, unter den Händen in ein Zeichen der Erlösung. Ihm ist es nicht mehr wichtig, wie die Dinge waren, sondern wie sie nun nach Christus sind und wie sie werden sollen. Vielleicht müssen wir die Geschichten des Evangeliums, die von Jesus erzählen, einmal mit anderen Augen lesen. Dass sie ein einziger, großer, starker, wirksamer Tagtraum sind, der eine Verwandlung der Welt vorbereitet, die an die Wurzel geht. Ist die Erde, nachdem Jesus einmal seine Vision vom Gottesreich gezeigt hat, immer noch nur die Erde? Ist sie nicht Ort des Gottesreiches? Ist der Kosmos nur die ungeheure, beängstigende Leere, in der das Raumschiff Erde seine endlichen Runden beschreibt? Ist er nicht das Haus des Vaters? Ist die Zeit nun noch ein Zeichen des Fluchs, ein Mahnzeichen der Vergänglichkeit? Messen wir nun nicht unsere Jahre nach dem Jahr des Heils, auch das gefährliche Jahr 2000? Denn Gott schafft sein Reich nicht, indem er vernichtet, was zuvor war, sondern indem er es verwandelt. Er beseitigt die alte Schöpfung nicht, sondern schafft die neue durch die Verwandlung der alten. Der Träumende schaut die Zukunft in den Bildern der Gegenwart. Das gilt von allen Lebensgebieten. Wer etwa sein Kind erzieht, muss wissen, dass es eines Tages erwachsen sein wird und muss aus diesem Wissen handeln. Er kann nichts tun, damit es wächst, aber er hält ihm den Raum frei, in den es hineinwachsen kann. Er wird dem Heranwachsenden so viel helfen können, wie er Ehrfurcht vor dem Geheimnis seiner Zukunft hat. Und wer mit der Welt umgeht, wird ebenso das Geheimnis ehren, dass aus ihr die größere, die vollkommenere Welt erst werden soll. Die Hoffnung aber ist der freie Raum, in den das Reich Gottes in diese Welt hineinwächst. Das verbindet uns letztlich mit dem seltsamen Symbol des Menschen Josef. Indem wir träumen und unseren Träumen nachgehen, sind wir uns bewusst und sind darüber glücklich, dass wir eine handfeste Aufgabe haben, dass aber letztlich nichts durch uns allein zu entstehen braucht. Das Reich Gottes entsteht nicht dadurch, dass wir es bauen. Es wird nicht fertig dadurch, dass unsere Arbeit fertig wird. Es reift nicht dadurch, dass wir zu Ende reifen. Es vollendet sich schon eher, indem unser eigenes Leben und unsere Menschengestalt sich in den Händen Gottes vollenden. Der Trost für die Träumenden ist der, dass in unseren Händen nichts fertig zu werden braucht. Gott wird verwandeln, was an uns unzureichend blieb, unsere kleine Leistung, unseren kleinen Glauben, den kleinen Ertrag unseres Lebens. Wir werden nicht gemessen an dem, was fertig wurde, sondern an dem, was wir durch die Gnade Gottes in diesem Leben angefangen haben, was, noch so unscheinbar, in ihm entstand als ein Zeichen dessen, was kommen soll. So gibt es für uns auch dann keine Resignation, wenn unser Traum vom Frieden vergeblich war. Wenn die anderen scheinbar mächtiger sind, wenn der Geist des Hasses sich immer und immer wieder durchzusetzen scheint. Der Traum vom Frieden ist dennoch der Weg in die Zukunft. Und kein Kraut ist so zäh wie die Hoffnung. Das war's für heute. Josef und seine Träume. Männer, achtet auf eure Träume, seien es Nachtträume oder Tagträume. Das hat doch was zu sagen. Und morgen geht es um den achten Traum. Da geht es um den Stern in Babylon. Bis dahin bleibt behütet.